Arbeite ich hart oder smart? Impulse-Chefredakteurin Nicole Basel spricht über die Herausforderungen mit ihrem Team und die Lektionen. Impulse Juni 2022.
Arbeite ich hart oder smart? Neulich sprach ich mit einigen Unternehmerinnen über Arbeitszeiten. Die Chefin eines großen Gastronomiebetriebes erzählte, dass sie für viele Jahre 7 Tage die Woche gearbeitet habe. Jetzt aber gönne sie sich einen freien Tag pro Woche. Ich sah in die Gesichter der anderen Frauen und fand nicht, dass sie erschrocken aussahen. Vielen kam das bekannt vor. Ich begann über Fleiß nachzudenken. Fleiß ist unpopulär geworden. Bücher wie Die 4-Stunden-Woche sind millionenfach verkaufte Bestseller. Dabei ist Fleiß, das ist gut erforscht, eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Fleiß ist wichtiger als Talent und wichtiger als Glück. Mir fällt kein dauerhaft erfolgreicher Mensch ein, der nicht fleißig wäre. Doch Fleiß ist auch nicht alles. Millionen von Menschen ackern und schuften und kommen doch nicht voran. Wie also wird aus Fleiß Erfolg? Die Amerikaner unterscheiden zwischen Hard Work und Smart Work. Hard Work bedeutet, viel Zeit und Schweiß zu investieren, aber wenig nachzudenken, ob man klug vorgeht. Wer dagegen smart arbeitet, der ackert nicht einfach los, sondern macht einen Plan, findet kreative Lösungen, arbeitet effizient. Vielleicht denken Sie jetzt, klar arbeite ich überlegt und planvoll. Aber ist das wirklich so? Ich etwa erwische mich häufig dabei, den Standardfehler schlecht hinzumachen. Wenn ich mit etwas nicht vorankomme, dann arbeite ich einfach länger. Meine intuitive Lösung für viele Probleme lautet mehr Zeit. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein. Vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer sind meiner Erfahrung nach sofort bereit, Abende und Wochenenden zu opfern. Doch diese Lösungsmethode stößt natürlich schnell an Grenzen. Man hat eben nur 168 Stunden pro Woche. Das war's. Das gilt für Sie und mich. Das gilt auch für Elon Musk, Jeff Bezos und alle anderen Menschen des Planeten. Wir haben alle genau gleich viel Zeit, aber nicht gleich viel Energie. Der eine strotzt vor Kraft, der andere fühlt sich ausgelaugt. Wer smart arbeitet, sorgt also dafür, dass ihm die Puste nicht ausgeht. Er plant Regenerationsphasen ein, ernährt sich gut, schläft genug. Gerade Letzteres ist existenziell. Dass Schlafentzug dramatische Folgen für unsere Leistungsfähigkeit hat, ist gut dokumentiert. Müde Menschen machen mehr Fehler, sind unkonzentrierter, treffen schlechtere Entscheidungen. Dauerhaft Schlaf zu opfern, um mehr zu erreichen, ist daher eine geradezu verrückte Idee, die mir persönlich aber allzu oft völlig logisch erscheint. Wenn Sie mich fragen, ob ich nur hart oder schon smart arbeite, würde ich antworten: Ich arbeite hart daran, endlich smart zu arbeiten. Wie ist das bei Ihnen?
Was für Beamte zählt? Ausstehende Genehmigungen, nicht bewilligte Anträge und unnötige Auflagen. Mit diesen Strategien wehren sich Unternehmerinnen und Unternehmer gegen zu viel Bürokratie. Text Peter Neitsch und Wiebke Harms. Gelesen von Heike Burmeister, Lisa Büntemeier und Andreas Kurz. Impulse Juni 2022. Der Mann ist aufgebracht. Die wollen unbedingt, dass die Leute vom Land in die Stadt ziehen, echauffiert sich Marco Scheel im Video. Aber wir können nicht alle mit MacBook und Chai-Latte in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Manche Menschen müssten sich auch die Hände schmutzig machen, schimpft der Gründer von Nordwolle. Das Startup aus Mecklenburg-Vorpommern produziert Outdoor-Bekleidung aus Schafwolle. Wir haben mit Materie zu tun und dafür braucht es nun mal Platz. Der Grund für den Ausbruch per Video: Scheel erhält keine Genehmigung für den Umbau eines 200 Jahre alten Hofgebäudes, da sonst eine, Zitat, Zersiedelung des ländlichen Raumes drohe. Stattdessen wird er auf das Gewerbegebiet einer 25 Kilometer entfernten Kreisstadt verwiesen. Sein Fazit: Der politische Wille ist nicht da, dass ich hier produzieren kann. Im Internet ging die vom NDR gefilmte Szene viral. Zahlreiche Nutzer teilten, kommentierten und parodierten die Wutrede in den sozialen Medien. Offenbar hatte Scheel vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen. Ärger über behäbige Behörden kennen alle, die schon mal mit einem Amt zu tun hatten. Egal ob Arbeitsagentur, Melde- oder Finanzamt. Doch Unternehmerinnen und Unternehmer treffen die Regelungswut des Staates und eine unflexible Verwaltung ganz besonders. Doch wie können Inhaber Druck machen, wenn das Bauamt eine Genehmigung einfach nicht erteilt? Wie kann man sich wehren, wenn die Rentenversicherung plötzlich Sozialabgaben für freie Mitarbeiter fordert? Was ist, wenn die Behörden das Geschäftsmodell einfach nicht verstehen? Im Folgenden berichten vier Firmenchefs und Chefinnen, wie sie sich erfolgreich gegen bürokratische Gängelei gewehrt haben und welche Strategie dabei half. Die Beispiele sind leider keine Einzelfälle. In fast allen Unternehmen stöhnen die Verantwortlichen über die hohe Regelungsdichte. Annette X vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn kann das bestätigen. Mit ihrem Team befragte die Forscherin mehr als 1500 Unternehmen zu ihrer Bürokratiewahrnehmung. Das Ergebnis der repräsentativen Studie ist eindeutig. Das Belastungsgefühl zieht sich quer durch alle Branchen und Firmengrößen, sagt X. Viele Maßnahmen zum Bürokratieabbau würden nie bei dem Unternehmen ankommen, kritisiert X. Ein Beispiel sei das Lieferkettengesetz. Eigentlich sind Firmen mit weniger als 250 Mitarbeitern von der Pflicht befreit, ihre gesamte Lieferkette zu dokumentieren. In der Praxis reichen große Unternehmen ihre Dokumentationspflichten aber an die Zulieferer weiter. Damit müssen kleine Betriebe die Folgen des Gesetzes doch schultern. Die Ausnahme existiert für sie also nur auf dem Papier. Eine Folge der zahlreichen Auflagen und Pflichten: jedes vierte Unternehmen erfüllt einzelne bürokratische Vorgaben bewusst nicht. Das hat selbst die Studienleiterin überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Unternehmen offen zugeben, dass sie Vorschriften missachten, sagt X. Als Gründe für die fehlende Compliance wurden Arbeitsüberlastung, mangelnde Ressourcen und Unkenntnis genannt. Aber auch, dass Verantwortliche in einer Regelung einfach keinen Sinn sahen. So haben etwa beim Datenschutz viele Firmen noch kein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt. Neben den Vorgaben des Gesetzgebers müssen Unternehmen auch Auflagen beachten, die Normungsinstitute oder Kammern machen. Das trage weiter zur Belastung bei, so X. Doch wie gehen Unternehmerinnen und Unternehmer nun mit dieser Belastung um? Die Studie hat drei Typen ermittelt. Die Verdrossenen fühlen sich vom bürokratischen Aufwand unverhältnismäßig stark belastet und reagieren häufig sehr emotional auf das Thema. Die Pragmatischen stufen die Bürokratiebelastung zwar ebenfalls als hoch ein, sie gehen damit aber wesentlich sachlicher um. Schließlich gibt es noch die Gruppe der Unbelasteten, die sich eher emotionslos mit dem notwendigen Übel Bürokratie arrangiert haben. Wer verdrossen sei, erlebe Bürokratie als Eingriff in seine unternehmerische Freiheit, so X. Die Reaktion: da will mir der Staat vorschreiben, wie ich mein Unternehmen zu führen habe. Zu dieser Gruppe zählt auch Nordwolle-Inhaber Marco Scheel. Welche Lösung er für sich gefunden hat, den Stress mit der Verwaltung zu reduzieren, und wie er es geschafft hat, die Baugenehmigung für seine Halle doch noch zu bekommen, hören Sie gleich. Gibt es also etwas wie eine empfehlenswerte Strategie im Umgang mit Bürokratie? Wenn ich mich ständig über Vorschriften aufrege, bindet das nur Energie, die mir für andere Dinge fehlt, rät X. Bei allem berechtigten Ärger über die Regelungswut des Staates könnten Unternehmer daher versuchen, auch die positiven Aspekte von Bürokratie zu sehen. Dazu zählen etwa Planungssicherheit, die Einhaltung von Standards und Normen und die Reduzierung von Korruption. Viele Auflagen lassen sich auch als Controlling-Instrument nutzen, um den Betrieb besser zu führen, sagt X. Vorschriften zum Arbeitsschutz etwa reduzieren auch Haftungsrisiken für Unternehmer. Und wer seine Lieferkette ohnehin transparent machen muss, kann das auch im Marketing verwenden. Doch der Arbeitsaufwand, der durch Dokumentations- und Erfüllungspflichten entsteht, ist nur ein Teil des Problems. Viel schwerer wiegt, wenn Behördenentscheidungen als willkürlich wahrgenommen werden. Das ist etwa der Fall, wenn Behörden in derselben Frage ganz unterschiedlich urteilen. Die IFM-Studie zeigt: wer mit Verwaltungshandeln schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, bewertet Bürokratie deutlich negativer. Nur wie setzen sich Unternehmer gegen vermeintliche oder echte Behördenwillkür zur Wehr? Diese vier Strategien können helfen, wenn sich die Verwaltung querstellt. Erstens, Druck machen über die Öffentlichkeit. Zweitens, den Dialog mit den Beamten suchen. Drittens, einfach etwas anderes machen. Viertens, sich mit juristischen Mitteln wehren. Eine Möglichkeit besteht darin, wie Marco Scheel an die Öffentlichkeit zu gehen. Dafür braucht es nicht gleich ein virales Video. Oft genügt es, schon im Lokalen Druck aufzubauen. Der Grund, sagt Kommunikationsprofi Hasso Mansfeld, Behörden werden politisch beeinflusst und Politiker reagieren sehr sensibel auf öffentliche Kritik. Auch Sabine Herold, Chefin des Spezialklebstoffherstellers Delo, muss sich regelmäßig mit Vorschriften herumschlagen, die von Leuten gemacht werden, die nicht wissen, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen. Um das zu ändern, lud Herold kurzerhand Beamte dazu ein, einmal in ihrer Firma zu hospitieren. Die Idee? Nur wenn man im Gespräch bleibt, können auch Lösungen gefunden werden, die für beide Seiten passen. Ihr Beispiel hören Sie gleich. Eine andere Strategie verfolgt Christiane Schollmeier, um bürokratische Hindernisse zu überwinden. Ihr Unternehmen Kuchenklatsch gründete sie als Lieferservice für Kuchen und Torten nach Hausfrauenart. Doch, weil sie keinen Konditorentitel hatte, wurde ihr das untersagt. Schollmeier blieb flexibel und änderte ihr Geschäftsmodell. Heute betreibt sie, gemeinsam mit rund 60 Franchise-Nehmerinnen, einen Catering-Betrieb. Auch ihr Beispiel hören Sie gleich. Natürlich können sich Unternehmer auch mit juristischen Mitteln gegen einen Behördenbescheid wehren. Unternehmensberaterin Christa Weidner hat das getan. Als die Rentenversicherung ihr vorwarf, Scheinselbstständige zu beschäftigen, klagte sie dagegen und gewann. Allerdings zogen sich die Prozesse über 3 Jahre hin. Der Rechtsweg führt selten schnell zum Erfolg. So verschieden die einzelnen Beispiele sein mögen, so zeigen sie doch, dass unternehmerische Kernkompetenzen wie Findigkeit, Hartnäckigkeit und Kreativität oft auch im Umgang mit Bürokratie zum Erfolg führen.
Strategie 1 – öffentlicher Druck. Von der Wutrede zur Baugenehmigung. Mit seinem Unternehmen Nordwolle will Marco Scheel alte Schafrassen erhalten und Arbeitsplätze schaffen. Dabei verzweifelt er fast an der Verwaltung. Eine Baugenehmigung erhielt er erst mit viel öffentlichem Druck. 2 Dinge hatte Marco Scheel völlig unterschätzt, als er sein Unternehmen gründete. Erstens, was es bedeutet, Mitarbeiter zu führen, und zweitens das Ausmaß an Bürokratie, das auf ihn zukommt. Den ganzen Verwaltungsapparat zu bespaßen, kostet mich unheimlich viel Zeit, beklagt sich der Firmenchef. Wenn man davon gesundem Menschenverstand ausgeht, verzweifelt man. Dabei ist Scheel keineswegs blauäugig an die Sache herangegangen. Die Gründung seiner Firma Nordwolle und den Aufbau einer eigenen Textilproduktion hat er von langer Hand geplant. Bereits als Teenager auf seiner Heimatinsel Rügen half er auf einem benachbarten Hof aus. Dort hatten es ihm besonders die Pommernschafe angetan, eine alte und robuste Hausschafrasse. Allerdings lernte der Jugendliche auch, dass es für die graue Wolle der Tiere keine Abnehmer gab. Weil sie sich nicht färben lässt, landete sie oft als Dünger auf den Feldern. Das musste doch anders gehen. Die Idee entstand, Wollbekleidung professionell herzustellen. Produkte aus Schafwolle, das sei lange Zeit etwas gewesen für Omas und Ökos. Scheel wollte es anders machen. Statt auf Stricken und Häkeln setzte er auf Weben und Walken. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste mich dem Ganzen technisch nähern. Mit der Geschäftsidee im Hinterkopf begann er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur. Parallel dazu gründete er 2013 Nordwolle. Traf eine Bestellung ein, ließ Scheel den Auftrag in einer Näherei anfertigen. 2019 stellte der Gründer schließlich seinen ersten Mitarbeiter ein. Dann ging plötzlich alles sehr schnell. Ich habe mich entschlossen, weniger auszulagern und mehr selbst zu produzieren. Und dafür brauchte es Menschen. Der Unternehmer kaufte einen leerstehenden Hof in Teplitz, einem Dorf in Mecklenburg, investierte in Maschinen und baute eine eigene Näherei auf. Heute, 3 Jahre später, beschäftigt Scheel bereits 20 Angestellte. Eine Erfolgsgeschichte, wie man sie auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern nicht jeden Tag findet. Eigentlich müsste Scheel offene Türen einrennen. Doch durch die lokalen Behörden erhielt der Idealist keine Unterstützung. Die neue Werkshalle sollte in einem ehemaligen Stall entstehen, den der Unternehmer unter Erhaltung der Bausubstanz sanieren wollte. Doch das Amt lehnte den Antrag auf Baugenehmigung ab. Die Begründung? Der ländliche Raum solle nicht zersiedelt werden. Die Behörde befürchtet, auf dem Hof könnte ein ungenehmigtes Gewerbegebiet entstehen. Dabei steht das Gebäude bereits seit mehr als 200 Jahren an diesem Ort. Stattdessen wird ihm geraten, eine neue Halle zu bauen in einem Gewerbegebiet der Kreisstadt Wismar. Das ist der Moment, in dem Scheel die Hutschnur platzt. Die Leute, die so etwas entscheiden, sind ja keine Bauingenieure, erregt sich der Gründer. Das sind Leute, die haben Verwaltung gelernt. Die sind von Beruf Verwalter. Große Konzerne hätten ganze Abteilungen mit Juristen, die sich im Baurecht besser auskennen würden als die Ämter. Aber als kleiner Unternehmer müsse er glauben, was ihm der Beamte erzähle. Das sei unendlich frustrierend. Ich habe Bock, was anzupacken. Ich habe Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwer muss auch mitmachen. Scheel sucht das Gespräch mit der Verwaltung, doch er stößt auf taube Ohren. Der Sachbearbeiter hat eine Liste mit Vorgaben, die er abhaken muss. Da kann man noch so gut argumentieren oder mit Engelszungen auf ihn einreden. Es wird nichts bringen. Auch die Kommunalpolitik zeigte für sein Anliegen zunächst wenig Interesse. Im Fall von Scheel funktionierte eine andere Strategie. Druck machen über die Öffentlichkeit. Das NDR-Fernsehen begleitete ihn regelmäßig für ein Doku-Format und filmte auch seine Wutrede auf die Verwaltung. Das Video wurde tausendfach in den sozialen Netzwerken geteilt, kommentiert und parodiert. In unserem Fall hat die Strategie, an die Öffentlichkeit zu gehen, gut geklappt, sagt Scheel. Dass im Landkreis ein neuer Landrat gewählt wurde, beschleunigte die Sache weiter. Die gefundene Lösung? Scheel beantragte eine Umnutzung des landwirtschaftlichen Gebäudes, die unter Auflagen genehmigt wurde. Das Beispiel zeigt, wenn der Wille da ist, können Behörden auch Spielräume nutzen. Doch der Unternehmer sagt auch, um das zu erreichen, mussten wir schon sehr viel Wind machen. Es erschienen bundesweit Artikel über den Fall und der Nordwolle-Chef saß in Talkshows. Ein großer Aufwand, um eine alte Halle umbauen zu dürfen. Es war nicht das erste Mal, dass Scheel Ärger mit der Bürokratie hatte. Viele syrische Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, brachten Erfahrung in der Textilproduktion mit. Wir waren eines der wenigen Unternehmen, die dieses Wissen wirklich gebrauchen konnten, berichtet der Inhaber. Doch einer unkomplizierten Anstellung stand das komplizierte Asylrecht im Weg. Es ist ein 8-Stunden-Job, bei der Verwaltung durchzubekommen, dass jemand, der Antrag auf Asyl gestellt hat, in den Nachbarlandkreis ziehen darf, um dort zu arbeiten und Steuern zu zahlen. Schließlich bekam der künftige Mitarbeiter Bescheid, dass er einen Behördentermin im mehr als 100 Kilometer entfernten Beutzenburg an der Elbe wahrnehmen muss, damit der Antrag weiter bearbeitet werden kann. Ich habe den persönlich dahin gefahren, sagt Scheel. Um pünktlich auf dem Amt zu erscheinen, mussten sie um 5.30 Uhr starten. Wie soll das bitte jemand ohne Unterstützung und große Sprachkenntnisse hinbekommen? Mittlerweile versucht Scheel, solchen Ärger erst gar nicht mehr an sich heranzulassen. Stattdessen hat er eine Büroleiterin, die sich darum kümmert. Anfangs habe ich gedacht, für Verwaltungsdinge stelle ich doch nicht extra einen Mitarbeiter ein. Aber das sei ein großer Fehler gewesen. Denn dann muss der Chef selbst dran. Ich möchte mich mit solchen Themen nicht mehr beschäftigen, sagt Scheel. Dabei müsse man seine Kreativität abschalten und stumpf etwas abarbeiten. Das widerspricht komplett der Art und Weise, wie Unternehmer denken sollten.
Strategie 4, der Rechtsweg. Mit dem Anwalt gegen die Rentenversicherung. Unternehmensberaterin Christa Weidner managte erfolgreich IT-Change-Projekte für große Unternehmen, bis die Rentenversicherung ihre Trainer als scheinselbstständig einstufte. Weidner zog vor Gericht. Am Geschäftsmodell von Christa Weidner hatte sich nichts geändert, doch ein Behördenbescheid änderte alles. Die Unternehmensberaterin aus Hamburg wurde von Firmen gebucht, wenn ein großes IT-Projekt anstand, etwa eine neue Software eingeführt werden sollte. Weidner organisierte für ihre Kunden den Change-Prozess und plante etwa die Schulung der Mitarbeiter. Für die Durchführung der Schulung buchte Weidner freiberufliche IT-Trainer, jeweils für die Dauer des Projekts. Jahrelang funktionierte dieses Geschäftsmodell reibungslos, alle Seiten profitierten. Dann wollte Weidner sich jedoch die Unbedenklichkeit ihres Geschäftsmodells von der Deutschen Rentenversicherung bescheinigen lassen, auf Anraten ihres Steuerberaters. Und um keine Sozialabgaben nachzahlen zu müssen. Teilweise führte Weidner große Trainings mit bis zu 70 externen Trainern durch. So viele Menschen hätte ich niemals anstellen können. Und das war auch nie mein Ziel. Um sicherzugehen, ließ Weidner also vor jedem Auftrag ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren durchführen. In den Jahren 2007 und 2008 kam die Rentenversicherung auch immer zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Auftragnehmern um echte Selbstständige handelte. Und das, obwohl ich gezielt kritische Kandidaten ausgewählt hatte, sagt Weidner. Also zum Beispiel Trainer, die zum Zeitpunkt der Prüfung keinen zweiten Kunden hatten. Doch 2009 vollzog die Deutsche Rentenversicherung eine Kehrtwende. Plötzlich stufte sie 5 von Weidners Auftragnehmern als scheinselbstständig ein. Ich wusste, jetzt muss ich mir einen Anwalt nehmen. Die Unternehmerin reagierte sofort und stoppte die Zusammenarbeit mit den betroffenen Trainern. Gleichzeitig legte sie Widerspruch gegen den Bescheid ein und reichte später Klage ein. Schließlich hatte Weidner noch Aufträge an zahlreiche weitere Freelancer vergeben. Ich musste also klagen, denn sonst hätte mich das ruiniert. Wie konnte es so weit kommen? Bis 2003 gab es einen festen Kriterienkatalog, ab wann eine abhängige Beschäftigung vorliegt. So galt ein Auftragnehmer als selbstständig, der mehrere Auftraggeber und einen entsprechenden Außenauftritt hatte, also etwa eine Visitenkarte und eine eigene Website. Seit einer Novelle des Sozialgesetzbuchs zählt vor allem die Eingebundenheit in den Betrieb und ob der Auftraggeber Weisungen erteilt. In den folgenden Jahren hat die Rentenversicherung diese Kriterien immer restriktiver ausgelegt, klagt Andreas Lutz, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen. Muss jemand vor Ort und zu bestimmten Zeiten arbeiten, wird er nun oft bereits als scheinselbstständig eingestuft. Für Weidner ein unlösbares Problem. Die Trainer mussten natürlich vor Ort beim Kunden arbeiten und das natürlich auch zeitgleich mit den Teilnehmern der Schulung. Der Unternehmerin blieb keine andere Wahl, als sich mit juristischen Mitteln zu wehren. Was dann folgte, war eine Odyssee durch die deutschen Gerichte. Für jeden einzelnen Auftragnehmer, den die Deutsche Rentenversicherung als scheinselbstständig eingestuft hatte, gab es einen eigenen Prozess. Gerichtsstand war immer dort, wo zuerst Widerspruch eingelegt wurde. Hatte der Freelancer dem Bescheid als erster widersprochen, wurde an dessen Wohnort verhandelt. War Weidner schneller, war der Gerichtsstand München ihr damaliger Wohnsitz. Als sich abzeichnete, dass die Rentenversicherung den Prozess verlieren würde, zog die Behörde ihre Bescheide zurück. Die wollten ein aus ihrer Sicht negatives Urteil vermeiden, sagt Weidner heute. Damals war sie einfach nur froh, dass es vorbei war. Das ganze Verfahren hat mich mehr als 35.000 Euro und 3 Jahre meines Lebens gekostet. Trotzdem sagt sie, ich habe das einzig Richtige getan. Erst als alle Prozesse eingestellt waren, merkte die Unternehmerin, wie sehr sie eigentlich unter Druck stand. Seit 2010 hatte sie keine neuen Projekte mehr angenommen, aus Angst vor Konsequenzen. Schließlich droht Unternehmern, die vorsätzlich Sozialbeiträge hinterziehen, schlimmstenfalls Gefängnis. Aber auch Weidner selbst konnte in dieser Zeit nicht mehr arbeiten. Das war wie ein Burnout, schildert sie. Plötzlich hat man das Gefühl, man muss gegen eine Behörde als Feind kämpfen. Auch nachdem sie vor Gericht Recht bekam, führte Weidner ihr altes Geschäftsmodell nicht mehr fort, aus Angst, erneut mit der Rentenversicherung in Konflikt zu geraten. Seit 2012 arbeitete die Beraterin wieder als Solo-Selbstständige. Seither bekommt sie die Unsinnigkeit dieser Rechtsauslegung am eigenen Leib zu spüren. Viele Kunden würden aus Angst vor den juristischen Folgen keine Freelancer mehr beauftragen. Stattdessen würden Aufträge ins Ausland vergeben, weil das einfacher ist. Zwischenzeitlich gründete Weidner gar eine Aktiengesellschaft. Um nicht in die Scheinselbstständigkeitsfalle zu geraten, führte sie ihre Ein-Frau-Firma als Vorstandsvorsitzende. Damit ist man per Gesetz von der Sozialversicherung befreit, sagt sie. Aktuell hat Weidner neben der Selbstständigkeit auch eine Anstellung. Ein Kunde wollte sie gern mit der Durchführung eines Projekts beauftragen, bestand aber auf eine Festanstellung. Selbstständige bekommen mittlerweile permanent das Gefühl vermittelt, etwas Illegales zu tun, klagt Weidner. Ihr Rat an andere Freelancer? Bloß nie ein Statusfeststellungsverfahren anstreben. Man sollte keine Informationen preisgeben, wenn man nicht muss. Sonst könne es sein, dass die Rentenversicherung einen auf dem Kieker habe. Der Grund? Ein einmal festgestellter Status kann auch wieder revidiert werden, wenn ein neuer Sachverhalt bekannt wird. Was mich an dieser Situation wirklich wurmt, ist die Haltung, mit der uns diese Behörde begegnet, sagt Weidner. Da gäbe es keinerlei Vertrauensverhältnis. Stattdessen steht man als Unternehmer erst einmal unter dem Generalverdacht zu betrügen.
Strategie 2. Den Dialog suchen. Probleme erklären, statt nur zu schimpfen. Über einige Vorschriften ärgert sich Sabine Herold seit Jahrzehnten. Die geschäftsführende Gesellschafterin des Spezialklebstoffherstellers Delo hat in ihrer Wut Beamte und Politik zum Bürokratie-Workshop geladen. Am Anfang war ein Tweet. Ich habe schon öfter Beamte zu Delo eingeladen, um ihren eigenen bürokratischen Wahnsinn live zu erleben. Bisher war keiner da. Diese Worte postet Sabine Herold im Sommer 2018 im sozialen Netzwerk Twitter zu einem Artikel aus der Zeitung Die Welt, in dem Herold über die Bürokratiekosten in ihrem Unternehmen spricht. Klebstoffe von Delo fixieren beispielsweise Linsen in Smartphone-Kameras. Das Unternehmen ist ein typischer Hidden Champion. Forschungsstark, hochspezialisiert, 800 Beschäftigte, Hauptsitz im bayerischen Windach, in der Nähe des Ammersees. Unternehmer neigten dazu, nur abstrakt über Bürokratieprobleme zu sprechen, beobachtet Herold. Sie spricht ihre Einladung auf Twitter aus, weil sie Politikern und Beamten die konkreten Folgen in ihrem Unternehmen zeigen will. Zum Beispiel die rund 30 Punkte umfassende Checkliste, die ihre Mitarbeiter abhaken müssen, wenn sie 2 Paletten Klebstoff an eine Spedition geben. Delo muss unter anderem prüfen, besitzt der Fahrer einen Führerschein und hat er eine Warnweste dabei. Selbstverständlich ist es mein Ding zu gewährleisten, dass unsere Ware richtig verpackt ist und die richtigen Papiere vorliegen. Aber warum muss ich als verlängerter Arm des Gesetzes das Transportunternehmen überprüfen, fragt sich Herold. Einen Tag, nachdem die Unternehmerin Herold ihre Wut auf Twitter gepostet hat, meldet sich ein Interessent. Ich nehme die Einladung gerne an. Wie kommen wir zusammen, schreibt Hans-Josef Vogel, seit 2017 Regierungspräsident des Bezirks Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Er habe Herolds offenen Umgang mit dem Thema spannend gefunden, erklärt Vogel sein Interesse. Außer Vogel kommen noch eine gute Handvoll Politiker und Beamte zum Bürokratie-Workshop, den Herold und ihr Team einige Wochen später organisieren. Wir hatten mehr Interesse erwartet, sagt Herold und schiebt ironisch hinterher, man lässt sich nur ungern die schon gefasste Meinung durch Praxisbeispiele zerschießen. Unternehmer und Beamte tun sich schwer, miteinander zu reden. Die einen wollen frei gestalten, die anderen handeln in einem engen Korsett aus Vorschriften. Um trotzdem zusammen voranzukommen, braucht es viel Offenheit für die Rahmenbedingungen auf der anderen Seite, findet Stefanie Kaiser. Sie hat das Berliner Startup Heartbeat Labs mitgegründet, berät im Digitalrat die Bundesregierung und entwickelt seit 2022 beim Digitalservice einer bundeseigenen GmbH Software für Verwaltungen. Sie lernt bei ihrer Arbeit kennen, was mancher Unternehmer für unmöglich hält, engagierte Staatsdiener. Beispielsweise in Workshops, die sie mit dem Digitalrat organisiert hat, um Staatssekretären agile Methoden näher zu bringen. Wir sind zu 95% auf sehr große Offenheit gestoßen. Die meisten wollten neue Arbeitsweisen verstehen, weil ihnen auch klar ist, dass manche Strukturen in der Verwaltung verkrustet sind. Kaiser fällt bei ihrer Arbeit der öffentliche Druck auf, der auf Ministerien lastet. Wir haben in Deutschland keinen Hang zur Lernkultur. Vom Staat erwarten wir, dass alles von vornherein richtig laufen muss. So ist aber die Realität nicht. Unternehmer können ausprobieren und nachjustieren, wenn es nötig ist. Eine Behörde hat weniger Spielraum. Der Delo-Chefin Herold fallen jedoch viele verbesserungswürdige Regulierungen und Vorgaben auf. Darüber spricht sie regelmäßig auf Podien. Meistens vertritt sie dann nicht nur Delo, sondern auch einen Verband. Sie sitzt beim Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, und beim Verband der Chemischen Industrie, VCI, in den Präsidien. Ohne Verband hätte das, was ich sage, gar keinen Stellenwert. Delo würde als Einzelfall gesehen, sagt sie. Für die Verbandsarbeit opfert Herold etwa einen halben Tag in der Woche, schätzt sie. Andere schimpfen, aber machen nichts. Das will ich mir nicht vorwerfen lassen. Ich will weiter schimpfen. Dann muss ich eben auch ein bisschen was tun, sagt Herold. Der Bürokratie-Workshop soll Beamten und Politikern zeigen, was in der Theorie sinnvolle Regulierungen im Betrieb anrichten können. Herolds Ansatz, zu sich ins Unternehmen einzuladen, funktioniert mit Politikern und höheren Beamten aus der Region auch für kleine Unternehmen. Die Delo-Chefin hat für den Tag eine Handvoll griffiger Beispiele aus dem Alltag bei Delo gesammelt. Der Ansatz, die Besucher sollen jeden Handgriff sehen, den bei Delo jemand machen muss. Eine Mitarbeiterin führte darum die vielen Schritte der Umsatzsteuer-Identifikationsnummerprüfung vor. Mit der sollen Unternehmen helfen, Umsatzsteuerbetrug zu vermeiden. Die Chefin erinnert an einen Aha-Moment, den sie selbst dabei hatte. Das machen sie aber nicht den ganzen Tag allein, habe sie ihre Mitarbeiterin gefragt. Die Antwort? Nein, eine Kollegin helfe. Das war mir selbst nicht klar, dass wir zwei Personen mit so einem Mist beschäftigen, sagt Herold. Auch der Regierungspräsident Vogel hat in Windach seinen Aha-Moment. Der Aufwand für Unternehmen ist wesentlich größer, als man annehmen würde. Er denkt an all die Checklisten, die es bei Delo gibt, um den Pflichten nachzukommen. Die Unternehmen müssen Verwaltung spielen, sagt Vogel. Den Zuwachs neuer Regulierungen kann der Regierungspräsident so wenig verhindern wie die Unternehmerin, obwohl auch er gern würde. Alte Regularien müssten zum Beispiel auf die Praxistauglichkeit im digitalen Alltag geprüft werden, findet Vogel. Besuche wie der bei Delo sind für Beamte wie ihn wichtig. Seine Verwaltung macht die Vorgaben nicht, aber sie setzt sie um. Und dabei sind in vielen Gesetzen Ermessensspielräume vorgesehen. Doch die können erst zur Anwendung kommen, wenn Behördenmitarbeiter verstehen, was Unternehmer planen. Unternehmer müssen die Verwaltungen schon früh mitnehmen, sagt der Beamte Vogel. Dann können Konflikte vermieden werden.
Strategie 3: Etwas anderes machen. Flexibel auf starre Regeln reagieren. Hat sie störrische Beamte am Telefon, fackelt Christiane Schollmeier nicht mehr lange. Denn sie muss ihnen seit 12 Jahren regelmäßig erklären, welche Paragraphen für ihr Unternehmen gelten. Eines kann Christiane Schollmeier auf den Tod nicht leiden: Ungerechtigkeit. Sie attestiert sich selbst einen gesteigerten Gerechtigkeitsfimmel. Der dürfte dazu beigetragen haben, dass sie nicht schon längst hingeschmissen hat. Hätte mir einer gesagt, was da alles über die Jahre auf mich zukommt, hätte ich Kuchenklatsch wahrscheinlich nicht gegründet, sagt die Unternehmerin aus Hamburg. Nun habe ich die Verantwortung für 60 Frauen, die kann ich nicht hängen lassen. Sie meint damit die Franchise-Nehmerin ihres Unternehmens Kuchenklatsch, die Catering nach Hausfrauenart verkaufen. Suppen, Wraps, Schnittchen, Salate, Kuchen. Viele von ihnen sind Mütter. Schollmeiers Social-Franchise-Konzept ist auf sie zugeschnitten. Als Selbstständige können sie sich ihre Zeit frei einteilen, in ihrer privaten Küche arbeiten und mit wenig Startkapital einsteigen. An Schollmeier zahlen die Franchise-Nehmerinnen zwischen 49 und 99 Euro Lizenzgebühr im Monat, 99 Euro Jahresbeitrag für den gemeinsamen Werbetopf und zu Anfang einmalig eine Bearbeitungsgebühr. Ich habe schon viele Frauen aus Hartz IV geholt, sagt Schollmeier. Sie sagt aber auch: Ich habe Sachen mit Behörden erlebt, die hätte ich in Deutschland nicht für möglich gehalten. Gut 60% ihrer Arbeitszeit, schätzt die Unternehmerin, verbringt sie mit Behördenkram. Ihre Krux: In ganz Deutschland eröffnen neue Kuchenklatsch-Filialen. Deswegen hat sie zum Beispiel immer wieder mit neuen Lebensmittelkontrolleuren zu tun, die behaupten, ihre Franchise-Nehmerinnen dürften das Catering nicht in ihrer privaten Küche zubereiten. Schollmeier kontert dann mit der EU-Verordnung Nummer 825/2004. Kommt sie beim Kontrolleur nicht weiter, ruft sie beim zuständigen Veterinäramt an. Sie kenne die Gesetze oft besser als die Behördenmitarbeiter am anderen Ende, sagt sie. Kommt sie auch beim Veterinäramt nicht weiter, kontaktiert Schollmeier das zuständige Ministerium. Ihre Erkenntnis aus etlichen Telefonaten: Je höher die Abteilung, desto einsichtiger die Menschen. Viele Sachbearbeiter erfassen leider nicht die Zusammenhänge und gehen nicht mit der Zeit, sondern beharren nur auf ihrem längst überholten Standpunkt wie eine kaputte Schallplatte. Im Schlagabtausch mit den Behörden ist Schollmeier beharrlich. Als Unternehmerin aber passt sie ihr Geschäftsmodell an. Seit der Gründung haben Auseinandersetzungen mit Handwerkskammern, Wettbewerbsverbänden und Ordnungsämtern sie schon mehrmals dazu gebracht, ihr Konzept zu ändern und zu schärfen. Gestartet ist Schollmeier 2010 mit einem Kuchenlieferservice. Zwei Jahre ringt sie mit der Handwerkskammer Hamburg. Schollmeier soll sich in die Handwerksrolle eintragen, denn das Konditorhandwerk zählt zu den zulassungspflichtigen Gewerben. Doch die studierte Kommunikationswissenschaftlerin Schollmeier hat keinen Meistertitel. Aus Beratung mit der Kammer nimmt Schollmeier den Vorschlag mit, ihr Unternehmen als Catering-Betrieb zu führen. Dafür braucht sie keine Eintragung. Sie nimmt Quiches ins Sortiment auf und wird nach einer Weile wieder von der Handwerkskammer angeschrieben. Die Quiches reichten offenbar nicht aus, um Kuchenklatsch zum Catering-Betrieb zu machen. Schollmeier reagiert flexibel auf den Schlag. Sie berät sich mit einem Rechtsanwalt und entwickelt, Lösungsversuch Nummer 2, ein neues Geschäftsmodell. Schollmeier wird dadurch 2012 zur Franchisegeberin, denn ihre Idee vom Lieferdienst für Kuchen war auch außerhalb Hamburgs gut angekommen. Indem sie Lizenzen an Franchise-Nehmerinnen vergibt, kann sie zum einen die Nachfrage bedienen. Zum anderen hält sie das Meistertitelproblem für gelöst. Das Franchise-Konzept für Kuchenklatsch sieht nicht nur vor, dass Schollmeier sich um das Marketing kümmert, sie entwickelt auch Kuchenrezepte für ihre Franchise-Nehmerinnen. Der Gedanke? Solange die Frauen nur streng nach Rezept backen, übten sie ihr Gewerbe im Minderhandwerk aus. Dazu zählen in der Handwerksordnung Tätigkeiten, die binnen 3 Monate erlernbar sind. Keine Hausfrau benötigt so lange, um Rezepte nachbacken zu können, sagt Schollmeier. Sie fühlt sich mit dem Minderhandwerk rechtlich sicher. Doch die Handwerkskammern sehen das anders. In Heilbronn schaltet die Kammer die Wettbewerbszentrale gegen eine Franchise-Nehmerin ein. Der Streit, ob Kuchenbacken ein Minderhandwerk ist, geht bis vor Gericht. 2016 verliert die Franchise-Nehmerin den Prozess. Eine weitere Handvoll Franchise-Nehmerinnen hört in der Zeit auf und Schollmeier soll in Hamburg ein Bußgeld bezahlen. Darauf habe ich nur gewartet. Schollmeier erreicht zumindest eine Einstellung des Verfahrens und sie überarbeitet ihr Geschäftsmodell zum 3. Mal. Kuchenklatsch wird zum Catering nach Hausfrauenart. Gebacken wird nur noch im unerheblichen handwerklichen Nebenbetrieb nach § 3 Absatz 2 der Handwerksordnung. Das neue Sortiment umfasst viel mehr Deftiges als Kuchen. Schollmeier versieht ihre Internetseite mit Hinweisen, dass hier Hausfrauen backen und keine Konditormeisterinnen. Die Wettbewerbszentrale nimmt die Seite ab. Endlich alles gut, denkt Schollmeier. Doch in Deutschland gibt es 53 Handwerkskammern. Schollmeier scherzt, sie habe wahrscheinlich schon mit jeder zu tun gehabt. Meistens, wenn eine neue Franchise-Nehmerin ihr Gewerbe anmeldet und die zuständige Kammer den Meistertitel verlangt. Schollmeier lässt sich dann eine Vollmacht geben und übernimmt den Schriftverkehr. 2022 streitet sie mit der Handwerkskammer für Schwaben, die daran zweifelt, dass eine Franchise-Nehmerin im unerheblichen handwerklichen Nebenbetrieb backt. Wir halten uns penibel an alle gesetzlichen Vorgaben. Trotzdem werden wir immer wieder angegriffen, ärgert sich Schollmeier. Denn zur selben Zeit brauchen auch in Norddeutschland 2 Franchise-Nehmerinnen Schollmeiers Unterstützung. Sie haben Ärger mit einer Kreishandwerkerschaft. Eine, weil sie bei Facebook ein Foto von einem kunstvollen Kuchen postete. Der Vorwurf der Kreishandwerkerschaft, Kunden würden in die Irre geführt. Man könnte meinen, diesen Kuchen habe eine Konditorin gebacken. Schollmeier hält selbstbewusst dagegen. Es gibt keine Irreführung. Sie achtet nun noch penibler darauf, dass ihre Franchise-Nehmerin nicht nur Kuchen posten, sondern immer auch etwas Deftiges aus dem Catering-Sortiment und dass eine Information auch auf den Kuchenfotos unübersehbar steht. Wir backen nur im unerheblichen handwerklichen Nebenbetrieb.
Firmen haben das Recht, Probleme zu thematisieren. Öffentlicher Druck in Medien und sozialen Netzwerken kann Behörden zum Einlenken bewegen, wenn das Thema richtig gewählt ist. Der PR-Profi und Kommunikationsexperte Hasso Mansfeld ermutigt Unternehmer, Missstände öffentlich zu machen. Worauf es dabei ankommt, verrät er im Interview. Herr Mansfeld, Druck machen über Öffentlichkeit. Kann das eine Strategie sein gegenüber sturen Behörden?
Behörden sind Behörden. Das hat nichts mit Sturheit zu tun. Die pochen auf Durchsetzung von Regeln und Vorgaben. Damit muss man umgehen. Aber Behörden werden politisch beeinflusst. Und Politiker reagieren sehr sensibel auf Kritik. In der Politik ist öffentliche Anschlussfähigkeit die zentrale Währung. In einer Demokratie ringen Politiker permanent um Zustimmung und öffentliche Gunst.
Bringt es also Bewegung in eine Sache, wenn man die Presse hinzuzieht, oder verhärtet das die Fronten nur?
Warum streben Menschen denn in den öffentlichen Dienst? Sie wollen Sicherheit und klare Regeln. In einer Behörde will niemand die Verantwortung dafür übernehmen, dass eine Regel mal großzügiger ausgelegt wird. Solche Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen und geraten schnell unter Druck, wenn Öffentlichkeit hergestellt wird. Das kann also durchaus ein Hebel sein.
Wann funktioniert Druck über die Öffentlichkeit und wann nicht?
Wer für sein Anliegen öffentlich Druck machen möchte, braucht ein anschlussfähiges Thema. Am Anfang steht daher die Frage, können andere mein Anliegen nachvollziehen? Man sollte ehrlich prüfen, ob das Thema andere Menschen interessiert. Ist der Fall besonders absurd, lustig oder dramatisch?
Anders als NGOs stehen Firmen schnell unter Lobbyismusverdacht. Wie können sie trotzdem glaubwürdig für ihr Anliegen werben?
Man muss sich klarmachen, dass man als Unternehmen dasselbe Recht hat, Probleme zu thematisieren wie NGOs oder andere Akteure. Das sollte man für sich klären, bevor man an die Medien herantritt. Wer da zögerlich auftritt, hat schon verloren. Denn die Fremdwahrnehmung folgt immer der Selbstwahrnehmung. Unternehmen sollten ihren Beitrag zur Gesellschaft viel engagierter in der Öffentlichkeit vertreten.
Was meinen Sie damit?
Was ist denn die Aufgabe von Unternehmen? Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, Menschen in Arbeit bringen und Gewinne erwirtschaften, die über Steuern letztlich das Gemeinwohl finanzieren. Wenn die Welt nur aus NGOs und katholischen Nonnen bestünde, würden wir alle verhungern. Unternehmer müssen deutlich machen, dass sie ein legitimes Anliegen haben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, keine bürokratischen Knüppel zwischen die Beine geworfen zu bekommen.
Wie verschafft man sich in den Medien ganz konkret Gehör?
Ganz einfach, indem man sich kümmert. Besser als eine Pressemitteilung zu verschicken, ist es, direkt Kontakt zum Journalisten zu suchen. Egal ob am Telefon, per E-Mail oder Social Media. Idealerweise kümmert sich jemand darum, der das PR-Handwerk beherrscht. Aber auch der Chef selbst kann zum Telefonhörer greifen.
Nordwolle-Gründer Markus Scheel hat eine Wutrede gehalten, die im Netz viral ging. Das half auch beim Amt. Was hat er richtig gemacht?
Scheel war hier anschlussfähig, weil er sich nicht abgegrenzt hat, sondern offen und emotional war. In seiner Frustration war er sehr glaubhaft und wahrhaftig. Das ist wichtig. Menschen haben ein gutes Gespür dafür, ob eine Emotion echt ist. Letztlich hat er aus der Perspektive des Bürgers argumentiert, der an der Verwaltung verzweifelt. So konnten viele mit ihm mitfühlen. Deshalb hat es auch so große Wellen geschlagen.
Lässt sich so ein Erfolg übertragen oder gar planen?
So etwas kann funktionieren, aber es lässt sich nicht planen. Scheel hat quasi seine Unternehmerrolle verlassen. Dieser Schritt könnte für viele andere aber auch nach hinten losgehen, weil es ihn möglicherweise als arrogant oder als Jammern auf hohem Niveau ausgelegt wird. Der Vorstandschef eines DAX-Unternehmens käme sicher nicht gut an, wenn er aus der Rolle fällt.
Was können andere Unternehmer aus dem Beispiel lernen?
Man muss ein Risiko eingehen, um sich gegenüber einer freien Presse zu exponieren. Dafür muss man im Vorfeld seine Position geklärt haben. Da hat ein Unternehmer immer die bessere Ausgangslage als ein angestellter Manager oder Geschäftsführer. Ein tätiger Eigentümer einer von ihm selbst geschaffenen wirtschaftlichen Einheit, da ist die Entsprechung zwischen Person und Unternehmen natürlich hoch.
Welche Rolle spielen soziale Medien dabei, Druck zu machen?
Soziale Medien dienen der Verstärkung einer Kampagne. Sie können helfen, eine Community zu bilden, die sich um ein bestimmtes Thema kümmert. Aber Social Media kann gerade in der Auseinandersetzung mit Behörden klassische Medien nicht ersetzen. In der Verwaltung beginnt sich oft erst durch Presseberichte etwas zu bewegen.
Es folgt: So wehren Sie sich ohne Anwalt. Was tun, wenn eine Behörde trödelt oder die Sachbearbeiterin im Amt Ihnen keine Auskunft geben will? Hier finden Sie Hilfe. Stellen Sie Fragen. Behörden sind dazu verpflichtet, Ihnen auf Nachfrage zu erklären, welche Rechte Ihnen zustehen und welche Pflichten Sie erfüllen müssen. Das regelt das Verwaltungsverfahrensgesetz. Bekommen Sie auf dem Amt falsche, unvollständige oder unverständliche Informationen, haben Sie mitunter Anspruch auf Schadenersatz. Solange eine Behörde Ihnen eine Geheimhaltung nicht mit den Interessen Dritter, dem Wohl des Landes oder Ähnlichem begründen kann, muss sie Ihnen Einsicht in Akten gewähren. Im Normalfall in den Räumen der Behörde. Im selben Gesetz steht, dass Behörden bei der Bearbeitung von Anträgen nicht trödeln dürfen. Lassen Sie sich zu viel Zeit, kann der Antragsteller Schadenersatz fordern. Das Oberlandesgericht Koblenz hat das 2017 bestätigt, indem es einem Bauherrn Recht gab, der Schadenersatz gefordert hatte, nachdem er über ein Jahr auf einen Bescheid über seinen Nutzungsänderungsantrag warten musste. Geraten Unternehmen und Kunden in Konflikt, hilft in vielen Branchen eine Schlichtungsstelle weiter. Für Ärger mit Verwaltung gibt es diese Möglichkeit nicht. Die meisten Bundesländer haben aber Stellen für Bürgerbeauftragte eingerichtet, die bei Bürger-Behörden-Zwist eine Ombudsperson vermitteln. Dafür hören sie sich sowohl die Version der Bürger als auch die der Behörde an, schauen in Akten, machen Vorschläge zur Schlichtung und eskalieren, wenn nötig, an die übergeordnete Behörde. Es folgt der Rechtsweg hier entlang. Welchen Ablauf Sie beachten müssen, wenn Sie sich juristisch gegen Behördenbescheide wehren, Ausgang ungewiss. Eine nicht erteilte Baugenehmigung oder absurde Auflagen für den Betrieb. Was können Unternehmer tun, wenn sie mit dem Bescheid einer Behörde nicht einverstanden sind? Der Rechtsweg ist eine Möglichkeit, sich zu wehren. Allerdings kann das schnell viel Zeit und Geld kosten. Zunächst einmal können alle Bürger, also auch Unternehmer, Widerspruch einlegen, wenn eine Behörde einen Antrag verweigert oder eine Forderung hat. Das sollte schriftlich geschehen und es muss deutlich werden, womit man nicht einverstanden ist. Um Widerspruch einzulegen, bleibt ein Monat Zeit. Ändert die Behörde den Bescheid, leistet sie also Abhilfe, ist die Sache erledigt. Bei fast allen Behörden heißt es Widerspruch. Nur das Finanzamt verwendet den Begriff Einspruch. Wenn die Behörde keine Abhilfe leistet, prüft die nächsthöhere Instanz den Widerspruch. Diese Widerspruchsbehörde kann dem Anliegen nun stattgeben oder es ablehnen. Entsprechend ergeht ein positiver oder negativer Widerspruchsbescheid. In der Regel braucht es einen negativen Bescheid, um später zu klagen. Wer mit dem Widerspruch nicht weiterkommt, kann dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen. Die Klage muss einen Monat nach Erhalt des Widerspruchsbescheids eingereicht werden. Eine Anfechtungsklage richtet sich gegen einen negativen Bescheid. Mit einer Verpflichtungsklage kann der Kläger versuchen, einen bestimmten positiven Bescheid von dem Amt zu erzwingen. Die Gerichtskosten und die Höhe der Anwaltsvergütung richtet sich dabei nach dem Streitwert. Liegt dieser bei 100.000 Euro, können schon in erster Instanz Prozesskosten von mehr als 10.000 Euro auflaufen, die die unterlegene Seite zu tragen hat. Geklagt wird üblicherweise vor dem Verwaltungsgericht. Mit zwei Ausnahmen. Für Steuerrecht ist das Finanzgericht zuständig, für Sozialrecht das Sozialgericht. Bis zum Urteil dauert es vor Gericht meist einige Zeit. Wer diese Zeit nicht hat, kann versuchen, eine vorläufige Entscheidung zu erwirken. Mit einer einstweiligen Anordnung kann das Gericht die Behörde zu einem bestimmten Bescheid zwingen, bis das Urteil im Hauptsacheverfahren fällt. Nach dem Urteil in erster Instanz können beide Parteien innerhalb eines Monats schriftlich Berufung beim Oberverwaltungsgericht einlegen, sofern entweder das Verwaltungsgericht oder das Oberverwaltungsgericht die Berufung zuvor zugelassen hat. Gegen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts kann man schließlich noch Revision einlegen, vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die Revision muss schriftlich und innerhalb eines Monats eingelegt und vom Oberverwaltungsgericht zugelassen werden.
Mein größter Fehler. Werner Landhäuser, 65, Mitinhaber des Druckluftspezialisten Marder in Leinfelden-Echterdingen, schaute bei der Wahl seiner Mitgesellschafter nicht genau hin und geriet fast in die Insolvenz. Aufgezeichnet von Jelena Altmann, gelesen von Andreas Kurz. Impulse Juni 2022.
Ich war beim Druckluftspezialisten Marder als Geschäftsführer angestellt, als mir 2004 die Muttergesellschaft, ein Schweizer Konzern, die Firma zum Kauf anbot. Marder stellt mit rund 100 Angestellten unter anderem Kompressoren für Industrieanlagen her. Die Firma war defizitär und personalseitig fürchterlich geführt. Ich erinnere mich noch an eine Kaffeeliste, auf der ausschließlich Kolleginnen standen. Die mussten die Kaffeemaschine putzen. Unglaublich. Ich sah aber auch Potenzial. Weil ich den Management-Buyout allein nicht finanzieren konnte, fragte ich drei Kollegen aus der Firma. Ich wählte sie aus, weil sie über Kompetenzen verfügten, die mir fehlten. Ich schaute aber nicht, ob wir ähnliche Werte und Vorstellungen teilten. Ein Fehler. Bald merkte ich, dass zwei meiner Geschäftspartner nicht so risiko- und entscheidungsfreudig waren, wie ich es mir wünschte. Wir waren in der Branche ein kleines Licht, brachten aber kaum innovative Produkte heraus. 2008 sind wir an der Rasierklinge des Konkurses entlanggerutscht. Ich gebe keinem die Schuld dafür, aber die Krise deckte schonungslos auf, dass wir in der Viererkonstellation nicht funktionierten. Im Verlauf der Zeit verließen zwei Kollegen die Firma. Mit dem verbliebenen Partner habe ich Marder neu aufgestellt und komplett digitalisiert. Ich bedauere, dass ich mir vor der Übernahme zu wenig Zeit für das nahm, was essentiell ist. Wie im Privaten darauf zu achten, die passenden Partner an der Seite zu haben. Wie oft im Leben trifft man leider die wichtigsten Entscheidungen zu schnell, anstatt in Ruhe darüber nachzudenken. Übrigens, bei uns sind heute 60% der Führungskräfte weiblich.